Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der Euro-FH, in dem wir über die Zukunft von Bildung, Arbeit und Gesellschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sprechen. Heute geht es um ein Thema, das inmitten des digitalen Wandels oft zu kurz kommt: digitale Autonomie. Also die Frage, wie wir in einer zunehmend automatisierten Welt selbstbestimmt handeln und entscheiden können. Ich freue mich sehr, dazu Professor Dr. Benjamin Paasen begrüßen zu dürfen. Er beschäftigt sich intensiv mit der Schnittstelle von Mensch, Technologie und Verantwortung und mit der Frage, wie wir KI so gestalten können, dass sie Freiheit nicht einschränkt, sondern stärkt. Benjamin, herzlich willkommen. Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Ja, vielen Dank. Es wurde vieles Wichtige schon gesagt. Genau, ich bin Juniorprofessor an der Universität Bielefeld. Meine Arbeitsgruppe heißt Wissensrepräsentation und maschinelles Lernen. Ich komme selber aus der Informatik und wir bauen also wirklich KI-Systeme, die im Bildungsbereich eingesetzt werden sollen. Unser Hauptsystem ist eine Programmierumgebung für die hochschulische Informatikausbildung und das wird jetzt auch gerade, während wir sprechen, in mehreren Tutorien für die Python-Einführung benutzt.
Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Deswegen lass uns mal zum Anfang einmal klären, worüber wir eigentlich sprechen. Wenn du also von digitaler Autonomie sprichst, was verstehst du darunter?
Genau, digitale Autonomie heißt im einfachsten Falle sowas wie Wahlfreiheit, dass ich mich also selber entscheide, welche digitalen Systeme ich benutzen will und wie ich sie benutzen will. Aber es geht dann auch um anspruchsvollere Themen, nämlich insbesondere, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich, um Entscheidungen über die Nutzung von KI-Systemen selbstbestimmt treffen zu können. Und wenn wir von digitaler Autonomie sprechen, dann geht es im ernsten Fall um sowas wie Wahlfreiheit. Also, dass ich die freie Wahl habe, ob ich zum Beispiel KI-Systeme einsetzen will und wenn ja, welche und auf welche Weise. Aber da hängt ja ganz viel dran, zum Beispiel, welche Kompetenzen ich brauche, um diese Wahl selbstbestimmt treffen zu können und Nutzungspraktiken mir selber erschließen zu können, die meine Autonomie fördern, statt zu untergraben. Ich gebe direkt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt eine Hausaufgabe bekomme und ich gebe die einfach so, wie sie ist, in ChatGPT ein und kopiere die Antwort so als meine Antwort und gebe die ab, dann lerne ich dabei natürlich nichts. Also das ist etwas, was eher meine Autonomie und insbesondere mein Lernen untergräbt. Aber wenn ich zum Beispiel selber mir erstmal eine Lösung erarbeite und mir dazu Rückmeldung geben lasse, dann ist das eine völlig andere Art der Nutzung, die meine Autonomie vielleicht eher stärkt, als dass sie untergräbt. Also um solche Fragen geht es und wir haben auch mit PhilosophInnen gesprochen und da war die besonders anspruchsvolle Formulierung dann die substantive digitale Autonomie, wo es darum geht, dass ich meine eigenen normativen Kompetenzen manifestieren kann. Also sowas wie ein gutes Leben im moralisch tugendhaften Sinne auch in Zusammenhang mit KI-Systemen leben kann.
Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Perspektive darauf. Warum ist denn das Thema jetzt gerade so entscheidend? Warum ist es jetzt so ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten?
Ich glaube, das ist deshalb so wichtig, weil jetzt gerade ganz viele Weichen gestellt werden, wie unsere Zukunft mit KI-Systemen aussehen wird. Und da gibt es wirklich die ganze Bandbreite von, wir versuchen im Prinzip sämtliche menschliche Arbeit wegzuautomatisieren und Menschen korrigieren vielleicht noch so ein bisschen hinterher, was ich nicht besonders autonomieförderlich halten würde, bis hin zu, das ist alles Teufelszeug und wir wollen das auf gar keinen Fall, das ist immer lernschädlich und deshalb sollten wir es aus allen Hochschulen raushalten. Also diese Extreme gibt es und alles dazwischen. Und gerade weil gerade so viele Entscheidungen fallen und so viele Weichen gestellt werden, wäre es mir wichtig, dass wir dabei die digitale Autonomie nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern gerade das als wichtige Perspektive benutzen, um analysieren zu können, welche Arten der Nutzung und welche Systeme wirklich geeignet sind für eine gute Zukunft mit KI zusammen.
Ist dann dabei digitale Autonomie aus deiner Sicht eher eine individuelle Fähigkeit, so wie du gerade auch von Kompetenzen gesprochen hast, oder eher auch vielleicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe?
Digitale Autonomie geht erstmal vom Individuum aus, zumindest in unserer Definition. Das grenzt es auch ein bisschen ab von digitaler Souveränität. Da spricht man ja mehr von sowas wie, ne, Ländern oder Institutionen, die digital souverän sind. Kann man aber auch auf das Individuum anwenden. Und es sind auch verwandte Begriffe. Aber Um digitale Autonomie zu ermöglichen, braucht es gesamtgesellschaftliche Weichenstellungen. Zum Beispiel, wie wir als Gesellschaft regulieren, wie KI benutzt werden darf, welche Auskunftsrechte, Transparenzpflichten wir zum Beispiel in die Gesetze gießen, aber auch welche Infrastruktur wir bereitstellen. Also ist es etwa so, dass es offene Sprachmodelle für alle Studierenden gibt, sodass sie wirklich die Wahl haben, die auch zu benutzen? Oder müssten die sich selber einen Server mit einer starken Grafikkarte in den Keller stellen, damit sie diese Wahl haben? Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, die auch die individuellen Wahlmöglichkeiten und die individuelle digitale Autonomie beeinflussen, ganz maßgeblich.
Mhm. Ja, jetzt sind wir ja alle drei an der Hochschule tätig und digitale Autonomie oder digitale Souveränität ist ja auch für Hochschulen eben ein sehr bedeutsames Thema. Du bist ja auch in einer Arbeitsgruppe für dieses Thema. Welche Bedeutung hat das aus deiner Sicht für die Hochschulen oder wo müssen Hochschulen hier tätig werden?
Genau, ich glaube, Hochschulen müssen in mehrerer Hinsicht tätig werden. Das erste ist mal von den Hochschulleitungen aus. Die, glaube ich, müssen Rahmenbedingungen schaffen, sodass sich KI auf autonomieförderliche Weise ins Lernen, Lehren, Forschen und in der Verwaltung einbinden lässt. Das heißt zum Beispiel, sie müssen sicherstellen, dass Zugang zu, aus meiner Sicht, offenen Sprachmodellen für alle überhaupt möglich ist und gesichert ist. Sie sollten auch sicherstellen, dass rechtliche Hürden entweder abgebaut werden oder zumindest klar ist, wie der Pfad aussieht, den man zur KI-Nutzung braucht. Und momentan gibt es da zum Teil noch viel Unsicherheit, was man eigentlich darf, insbesondere in Prüfungen. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Aber diese Unsicherheiten sollte man eben versuchen aufzuklären. Was wahrscheinlich von den Hochschulleitungen aus nicht geht, sage ich direkt einschränkend, ist ganz zentral Regelungen für alle zu treffen, wie jetzt in jeder Einzelveranstaltung KI eingesetzt werden soll und darf, weil da gibt es dann doch noch viele Einzelentscheidungen zu treffen, die manchmal mit den Fächern zu tun haben, weil jedes Fach ein bisschen unterschiedlich ist, manchmal auch damit zu tun haben, wo man gerade im Studium steht. Am Beginn des Studiums, wenn ich meine Grundkompetenzen erst aufbaue, die ich vielleicht brauche, um die Ausgaben von KI richtig beurteilen zu können, will ich vielleicht weniger KI-Einsatz erlauben und das dann über die Zeit intensivieren. Und das bedeutet eben, dass man da doch ein bisschen ausdifferenzieren muss. Aber zumindest die rechtlichen Rahmenbedingungen kann man von der Hochschulleitung aus klären. Und dann geht es darum, in den einzelnen Fakultäten bis hin in den, zu den einzelnen Lehrenden und den einzelnen Lehrveranstaltungen zu entscheiden, wie guter KI-Einsatz hier aussieht. Das hängt manchmal von den fachlichen Entscheidungen ab, aber auch von sowas wie, wie gesagt, wieder, wo man im Studium steht. Und ich kann mal wieder ein Beispiel geben aus meinen eigenen Lehrveranstaltungen. Ich unterrichte vor allem im 5., 6. Semester im Wahlpflichtbereich. Das ist also schon relativ fortgeschritten und es ist in der Informatik. Also gehe ich eigentlich davon aus, dass meine Studierenden lernen müssen, wie man mit KI umgeht oder lernen sollten, wie man mit KI richtig umgeht. Das heißt, ich erlaube grundsätzlich den Einsatz von KI-Werkzeugen, auch beliebigen KI-Werkzeugen, für die Übungen, die ich stelle. Und ich sage nur dazu, die Rahmenbedingungen sind, dass ihr mir erklärt, dass ihr das benutzt habt und grob für welchen Zweck. Ihr gebt keine sensitiven oder personenbezogenen Daten ein und ihr müsst das Ergebnis nachher selber wissenschaftlich verteidigen können und dafür die Verantwortung übernehmen. Und das ist mir ganz wichtig, weil das ist auch wieder direkt mit dem digitalen Autonomiebegriff verknüpft, die individuelle Verantwortung für das Ergebnis als Mensch und dass man die Verantwortung nicht abschiebt auf die Maschine. Und das klingt erstmal negativ, ne? Ich muss ja mehr Verantwortung übernehmen, aber ich glaube, positiv gewendet heißt das auch, dass ich meine eigene Kompetenz einbringe, um das Ergebnis mindestens mal zu prüfen, aber maßgeblich mitzuwirken, dass das Ergebnis entsteht. Und dann kann ich auch selber natürlich den ganzen Credit bekommen für das Ergebnis, auch wenn KI vielleicht mitgearbeitet hat.
Ja, jetzt stehen die Hochschulen da ja an ziemlich unterschiedlichen Punkten. Wir haben das ja auch häufig auch schon gemeinsam diskutiert, wo stehen die Hochschulen und viele haben auch noch Nachholbedarf am jetzigen Punkt. Und ein großes Thema, das ja immer wieder diskutiert wird, ist diese Abhängigkeit, die gerade Europa jetzt auch gegenüber Systemen hat, die in Amerika entwickelt, in den USA entwickelt, gehostet werden. Und da werden ja einige Risiken thematisiert, wenn Hochschulen ihre digitale Infrastruktur oder ihre KI-gestützten Systeme da weitgehend von diesen großen Plattformanbietern abhängig machen. Wie siehst du dieses Problem für die Hochschulen?
Genau, das ist aus meiner Sicht ein ganz zentrales Problem in der digitalen Autonomie auf Institutionsseite, also auf Seiten der Hochschulen. Da kann man auch wirklich dann von digitaler Souveränität sprechen. Und die konkreten Abhängigkeitsrisiken, die da entstehen, so wie wir sie auch aufgeführt haben, sind einmal, ich begebe mich in eine vertragliche Abhängigkeit, das ist ganz offensichtlich, ne? Also wenn ich einen Vertrag mit OpenAI schließe, dass die bitte Sprachmodelle für meine Hochschule zur Verfügung stellen, dann ist das erstmal eine vertragliche Abhängigkeit, in die ich mich begebe. Was aber wichtiger ist, durch diesen Vertrag bin ich ein relativ großer Kunde, der die Position von OpenAI oder einem anderen beliebigen Großanbieter dadurch auch stärkt. Ne? Also dadurch, dass wir als Hochschulen so großen Kundenstamm repräsentieren, stärken wir dadurch die Position dieser Anbieter und machen es schwieriger für Wettbewerber, die vielleicht auch aus der Europäischen Union kommen, selber in diesen Markt einzudringen, weil wir den Vorsprung vergrößern dieser Großanbieter. Nicht nur dadurch, dass wir denen Geld geben, sondern auch, dass mit unserer Nutzung ja besondere Nutzungsszenarien verbunden sind. Wir machen ja lernbezogene Anfragen und forschungsbezogene Anfragen. Und diese Daten sind natürlich auch besonders wertvoll. Nun ist es so, das werden direkt dann natürlich die HörerInnen auch wissen, OpenAI sagt immer zu bei Geschäftsverträgen mit Institutionen, dass sie die Daten nicht für das Training benutzen. Dem würde ich aber nur bis zu einem gewissen Grad vertrauen. Ich bin ziemlich sicher, dass da sehr bald Begehrlichkeiten auftreten. Und da würde ich insbesondere ins Kleingedruckte kommen, wenn jetzt so neue Vertragsmodelle angeboten werden, spezifisch für Hochschulen. Da gehen gerade schon die Großanbieter auch auf deutsche Hochschulen mit Werf zu und versuchen, da Spezialverträge abzuschließen mit vergünstigten Bedingungen für Hochschulen, was erstmal attraktiv klingt. Aber da würde ich genau reingucken, ob da nicht auch die Trainingsdaten mit benutzt werden. Und wenn das der Fall ist, dann bedeutet das natürlich, dass sie damit die Modelle spezifisch für den Hochschulbereich weiter trainieren können, feintunen können oder sonst wie spezifizieren können auf den Hochschulbereich und dadurch der Vorsprung noch mal größer wird von den Großanbietern. Das heißt, wir haben so Lock-in-Effekte, nennt man das manchmal auch. Durch die Nutzung wird es immer schwieriger wegzuwechseln, weil wir uns so stark gewöhnen an diese speziellen Anbieter, unsere eigene Lehrpraxis, unsere Infrastruktur so stark darauf ausrichten und dann immer schwieriger davon wegkommen. Und damit werden wir langfristig dann auch erpressbar. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wenn die aktuelle KI-Blase in den USA mal so langsam zusammenbricht und dann die Investoren wollen, dass sich das auch wirklich rechnet und das Geld zurückkommt, dass dann die Preise massiv erhöht werden. Und wenn wir dann nicht mehr rauskommen, hätten wir es als Hochschulen durchaus schwierig. Oder wenn sich auf andere Weise die Vertragsbedingungen verändern. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Aspekt dazu. Das ist die Frage von der Transparenz in der Nutzung und wie frei wir eigentlich sind in der Beforschung dieser Modelle. Denn wenn wir einmal abhängig sind davon, dass wir den Zugang zu Sprachmodellen von diesen Großanbietern bekommen, dann wird es natürlich auch immer schwieriger, die Modelle kritisch zu beforschen, zumal das ja proprietäre Modelle sind. OpenAI erzählt uns ja nicht, welche Parameter genau das Modell hat. Wir wissen nicht genau, welche Trainingsdaten da benutzt wurden und vieles mehr. Und das macht es auch für uns als Hochschulen natürlich schwieriger, die Transparenzpflichten zum Beispiel der KI-Verordnung überhaupt einzuhalten oder auch unsere eigenen ethischen normativen Maßgaben und die Maßgaben guter wissenschaftlicher Praxis zu erfüllen, wenn die Modelle so verschlossen sind. OpenAI ist leider nicht so open, wie der Name suggeriert. Und dann ist natürlich die Frage, welche Alternative schlagen wir denn vor? Und da kommen wir wieder zurück auf die offenen Modelle, die ich schon erwähnt habe, dass die Hochschulen eigentlich aus unserer Sicht selber Modelle betreiben sollten. Und jetzt muss man wieder differenzieren, nicht selber trainieren unbedingt, das ist dann doch ein bisschen zu aufwendig, sondern selber betreiben. Das heißt, Open-Source-Modelle, die es im Internet runterzuladen gibt, nehmen und dann entweder auf eigener Infrastruktur oder auf der Infrastruktur von Hochleistungsrechenzentren betreiben. Und da gibt es auch schon Vorreiter, die das tun. Die GWDG in Niedersachsen, besonders in Göttingen, ist da ja besonders bekannt. Es gibt das Projekt Open-Source-KI NRW. Es gibt auch meines Wissens einige Hochschulen, die das selber machen. Die TU Darmstadt zum Beispiel macht mit Hochleistungsrechenzentren Partnerschaften, um sogar eigene Modelle zu trainieren. Und die Modelle, die es da schon gibt, sind teilweise von Unternehmen angeboten, sowas wie Meta zum Beispiel mit den Llama-Modellen. Teilweise gibt es auch was in der EU mit den Mistral-Modellen. Und jetzt halt ganz frisch gibt es aus der Schweiz ein Modell, das heißt Apertus, das ist Latein für offen. Und da haben sie sich besondere Mühe gegeben, eben die Trainingsdaten auch gut zu dokumentieren, den Trainingsprozess sauber zu dokumentieren, unterschiedliche Versionen der Modelle zur Verfügung zu stellen. Und da bin ich grundsätzlich ganz optimistisch, wenn das weitergeht, dieses Projekt und vielleicht auch die EU selber ein bisschen in die Puschen kommt, dass wir da eine schöne Breite von eigenen Sprachmodellen, die wirklich offen sind, für die Hochschulen hätten als Basis, um eigene offene KI-Infrastruktur aufzubauen.
Du hattest gerade auch davon gesprochen, von ethischen und moralischen Aspekten, beziehungsweise hattest du jetzt auch gerade über die EU gesprochen. Welche Rolle spielen denn ethische Leitplanken oder auch politische Rahmenbedingungen, um überhaupt digitale Autonomie zu sichern?
Mhm. Digitale Autonomie ist ja an sich schon eine ethische Kategorie. Da geht es ja auch um solche Fragen, wie sieht eigentlich gutes Leben aus? Was bedeutet das eigentlich, dass Menschen sich selber bestimmen können, eigene Entscheidungen treffen können, ihre eigenen ethischen Werte in der Welt manifestieren können, ohne dass sie eigentlich nur das tun, was KI-Systeme ihnen vorgeben? Also der Begriff von digitaler Autonomie ist selber ja schon hochgradig ethisch aufgeladen. Aber es gibt auch Querbezüge genau zu anderen ethischen Werten, wie zum Beispiel Transparenz, wie zum Beispiel Verantwortung. Und die ethischen Kriterien, um die es auf Systemseite geht, sind dann eben sowas wie, dass wir in der Europäischen Union typischerweise nicht wollen, dass die Daten einfach so zusammengeklaut werden, ohne dass die UrheberInnen gefragt wurden, dass wir vermeiden wollen, dass Stereotypen einfach so in den Ausgaben entstehen. Klassisches Beispiel, das man nehmen kann, please generate me an image of a nurse and please generate me an image of a doctor. Und dann ist Nurse, obwohl es im Englischen eigentlich nicht gegendert ist, also könnte auch ein Mann sein, ist eigentlich immer eine Frau und Doctor ist eigentlich immer ein Mann. Und Doctor ist insbesondere auch ein medizinischer Doktor, also eigentlich immer ein Arzt, obwohl Doktor im Englischen ja genereller Begriff ist. Da könnte man auch Historikerin abbilden. Ist aber nicht der Fall, wenn man so ein Bild generiert. Und solche Stereotype sind halt typischerweise in diesen Modellen drin. Und diese auch mit anzugehen oder zumindest transparent zu machen, in welchem Umfang die enthalten sind. Das wäre eigentlich auch so eine ethische Leitplanke, die man typischerweise in Europa mit enforcen würde. Es geht auch um sowas wie Fairness, dass also zum Beispiel Gruppen nicht großartig unterschiedlich behandelt werden, wenn man anfängt, automatische Entscheidungen zu treffen. Das gibt es auch schon länger, die Maßgabe. Schon in der Datenschutzgrundverordnung gibt es da erste Leitplanken, die dazu eingezogen wurden. Und das betrifft dann natürlich insbesondere den Fall, wenn wir versuchen würden, automatisch Noten zu geben. Deshalb lasse ich da auch immer fleißig die Finger von und empfehle immer, Noten bitte nicht automatisch zu vergeben, sondern das immer noch von Menschen zu machen, damit die Lehrkräfte auch die Verantwortung dafür übernehmen können und sonst die KI-Systeme im Bildungsbereich eher für sowas zu benutzen, wie zum Beispiel Empfehlungen für nächste Aufgaben oder Lehrmaterial, Fragen zu beantworten, Rückmeldung zu geben oder Hinweise zu geben. Das sind aus meiner Sicht so die klassischen Einsatzbereiche, für die man KI-Systeme autonomiekonform im Bildungsbereich gut einsetzen kann.
Jetzt ist es ja vielleicht für den Einzelnen auch nicht so ganz einfach, weil da ist auf der einen Seite der Komfort durch KI, auf der anderen Seite der Verlust der Selbstbestimmung. Da ist jetzt für mich so die Frage, wie kann jetzt so der Einzelne dafür sorgen, dass er seine digitale Autonomie behält, weil es kann ja nicht jeder sein eigenes Large Language Model betreiben. Also wie gehe ich denn so als digital autonome Bürgerin mit diesen Plattformen, Daten, KI-Systemen und so weiter um? Wie manage ich sozusagen diese Gratwanderung? Weil die KI ist ja ohne jeden Zweifel sehr, sehr nützlich, sehr praktisch. Und ja, wie gehe ich da so als Einzelperson am besten damit um?
Als einzelne Privatperson hat man es noch mal zusätzlich schwierig. Ich fange jetzt vielleicht mal in der Situation an, die Studierende in der Hochschule haben, weil da haben wir ja die schönere Situation, dass die Hochschule zum Beispiel offene Modelle zur Verfügung stellen kann. Und dann habe ich natürlich die einfachere Wahl, die auch so zu benutzen, wie die Hochschule sie mir zur Verfügung stellt. Und ich kann zusätzlich die Angebote, die die Hochschule mir macht, benutzen, um selber in meinem Fach kompetenter zu werden und in der Benutzung von den KI-Systemen kompetenter zu werden, die Grenzen besser kennenzulernen, die Chancen besser kennenzulernen. Und dann, wenn ich einmal ein bestimmtes Kompetenzniveau erworben habe, sowohl im Fach als auch in der Benutzung von den KI-Systemen, dann kann ich die ja auch auf eine andere Weise benutzen, ne? Also zum Beispiel, dass ich mir selber erstmal eine Lösung erarbeite und mir dann Hinweise geben lasse, als ich das kann, wenn ich dieses Kompetenzlevel noch nicht erreicht habe. Und dann werden auch wirklich die Produktivitätszuwächse deutlich, weil wir sehen ja auch in vielen veröffentlichten Arbeiten, dass wenn man KI-Systeme ohne eigene Kompetenz benutzt, die Ergebnisse erstmal oberflächlich besser werden, aber dann häufig doch fehleranfällig sind. Und in der Informatik ist das besonders deutlich, also wenn man ohne eigene Programmierfertigkeiten versucht, sich Code zusammen zu vibe-coden mit Hilfe eines KI-Modells, dann ist die Gefahr groß, dass da einmal technische Fehler drin sind, aber insbesondere auch Sicherheitslücken enthalten sind. Und dann gibt es auch Studien, die zeigen, dass man, wenn man nicht so tiefgehend sich mit dem Code dann beschäftigt hat, glaubt, da sind weniger Sicherheitslücken drin, aber tatsächlich sind mehr drin. Also dieses Auseinanderklaffen der eigenen Einschätzung der Qualität des Codes, weil man es nur oberflächlich geprüft hat und der tatsächlichen Qualität des Codes, die fallen eben auseinander. Und dieser grundsätzliche Befund lässt sich, glaube ich, auf viele Bereiche übertragen. um es jetzt also nochmal zu sagen, ich glaube, es ist gar nicht so, dass man grundsätzlich einen Widerspruch hat zwischen Bequemlichkeit und digitaler Autonomie, sondern das ist nur erstmal, also solange man selber die Kompetenz noch nicht erworben hat, gibt es diesen Widerspruch, das stimmt. Aber wenn man sich auf den Weg macht, die Fertigkeiten selber zu erlernen, dann wird es wirklich besser und dann wird man auch schneller über die Zeit. Also Leute, die sich wirklich gut auskennen mit Fach und KI, die werden dann auch schneller unter Benutzung von KI-Methoden. Das ist ja eigentlich nur das Plädoyer auch im Sinne der digitalen Autonomie, dass wir zu diesem Zustand kommen, dass die Leute so kompetent sind, dass sie es wirklich selbstbestimmt benutzen können. Deshalb dieser Scheinwiderspruch, glaube ich, löst sich dann über die Zeit auf. Als Privatperson aber, wie gesagt, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil dann wäre ja der Tipp, den ich jetzt geben muss, naja, bilden Sie sich fort oder bildet euch fort. Und die niederschwelligen Angebote, die es dazu gibt, sind zum Beispiel Wissenschaftskommunikationsangebote, die wir bei der KI-Akademie OWL machen, sind so Sachen wie der KI-Campus, der freie Lernressourcen zur Verfügung stellt über KI. Aber dabei möchte ich immer auch betonen, es ist eben nicht nur die Kompetenz in der KI-Benutzung, sondern auch die Kompetenz im eigenen Anwendungsbereich und im eigenen Fach. Und das ist mir auch immer wichtig, Leute zu ermutigen und zu empowern, dass diese Kompetenzen, die sie im Fach erworben haben oder noch erwerben, nicht bedeutungslos werden, nur weil es jetzt KI gibt, sondern die braucht es immer noch. Es braucht immer noch die Leute, die selber kompetent im Fach sind, um bewerten zu können, wie man die KI richtig einsetzt und wie man die Ausgaben von KI-Systemen zu bewerten hat und überhaupt sozusagen Fehler zu erkennen, die auftauchen.
Und an dieser Stelle genau kommen ja auch Hochschulen dann zum Tragen mit ihrem Bildungsauftrag. Denn wie könnten denn KI-Systeme in der Bildung aussehen, die genau diese Autonomie fördern? Und wo lauern deiner Meinung nach auch Risiken?
Ganz genau so sehe ich das auch. Ich glaube, den Hochschulen kommt eine Kernbedeutung zu. Es gibt ja natürlich die Wissenschaftskommunikation und die freien Fortbildungsressourcen für lebenslanges Lernen. Aber wenn man wirklich in die Tiefe geht, dann geht immer noch nichts über ein gutes altes Hochschulstudium, würde ich auch behaupten. Und wir können jetzt nochmal unterscheiden. Es geht einerseits darum, dass die Hochschulen uns mit den Fertigkeiten ausstatten können und sollten, wie wir mit KI-Systemen später in unserem beruflichen Alltag umgehen können. Das ist dann sozusagen die Bildung über KI. Und dann geht es um das, was jetzt auch in deiner Frage dran kam. Wie können KI-Systeme denn selber dazu beitragen, dass auch unser Lernen besser wird oder schneller wird oder gefördert wird? Und da gebe ich immer gern das Beispiel von sogenannten intelligenten Tutoring-Systemen. Stellen wir uns vor, wir machen gerade einen Kurs, die Lehrkraft wird nicht wegautomatisiert, sondern die bringt uns immer noch die grundsätzlichen Konzepte erstmal nahe und entscheidet auch zum Beispiel, welche Aufgaben es grundsätzlich gibt in dem Kurs. Aber wenn wir dann selber ans Üben gehen und Aufgaben ausführen, dann tun wir das zum Beispiel auf einer Website. Und in dieser Website-Umgebung sind wir dann nicht völlig auf uns allein gestellt, sondern wir haben Unterstützungsfunktionen, wo wir um Hilfe bitten können. Also im einfachsten Fall ist das einfach ein Knopf mit einem Fragezeichen drauf. Wenn ich Hilfe brauche, dann drücke ich da drauf und dann wird mir eine individualisierte Hilfestellung gegeben, die genau zu meinem jetzigen Stand in der Aufgabenerledigung passt. Ne? Also bei uns sieht das so aus, die Leute fangen an zu programmieren, um damit eine Aufgabe zu erledigen, haben ein teilfertiges Programm, wissen jetzt nicht, wie es weitergeht, drücken auf den Fragezeichen-Knopf und dann kriegen Sie tatsächlich auch von einem Sprachmodell generiert eine Rückmeldung, die Ihnen aber nicht die Lösung verrät, das ist uns ganz wichtig, sondern nur einen Hinweis gibt, was jetzt der nächste Schritt sein könnte auf dem Weg zu einer richtigen Lösung. Und dass Sie dann den Rest immer noch selber erledigen können, damit das Lernen immer noch so viel stattfindet wie irgend möglich, aber Sie nicht stecken bleiben und Frustration möglichst in Grenzen gehalten wird. Das ist der eine Bereich, das ist bei Tutoring-Systemen die sogenannte innere Schleife, wie ich unterstützt werde, während ich Aufgaben bearbeite. Und dann gibt es die äußere Schleife, wo es darum geht, welche Aufgaben werden mir denn konkret individuell gestellt. Die Lehrkraft legt zwar fest, welche Aufgaben es grundsätzlich gibt zu den einzelnen Themen und Fertigkeiten, aber es kann ja durchaus sein, dass ich individuell zum Beispiel bei einem Thema besonders schnell vorankomme und dann braucht mir das System eigentlich dazu keine, nicht nochmal 5 Aufgaben zu stellen, sondern dann kann ich direkt weitergehen zum nächsten Thema. Oder umgekehrt, wenn ich besonders langsam vorankomme, und das ist vielleicht der wichtigere Fall, dann sollte mir das System vielleicht eine einfachere Aufgabe zu dem Thema stellen oder diagnostizieren, dass mir gerade eine bestimmte Fertigkeit fehlt, die eigentlich schon früher dran kam, die ich aber vergessen habe oder wo ich vielleicht noch ein Missverständnis hatte und mich dann zurückspringen lassen im Curriculum und dazu nochmal eine einfache Auffrischungsaufgabe stellen. Und dann kann ich zurückkehren zu der eigentlichen Aufgabe und dann jetzt habe ich hoffentlich eine höhere Erfolgschance. Und was ich besonders charmant finde in der jetzigen Ära von generativer KI, wir haben grundsätzlich ja auch die Möglichkeit, individualisierte Varianten von Aufgaben zu erstellen, die dann manchmal ein bisschen einfacher sind, manchmal ein bisschen schwerer sind, thematisch besser zu dem passe, was ich individuell brauche. Und da sehe ich auch gerade in der beruflichen Bildung eigentlich große Chancen, weil das werdet ihr auch kennen, ne? Wenn wir Leute haben, die im Berufsalltag stehen und die bei uns an den Hochschulen sind, dann kommen die oft aus sehr heterogenen Betriebskontexten, völlig unterschiedliche Sachen machen die in ihrem Alltag. Und da ist es natürlich besonders schwierig, dann zu motivieren, eine konkrete Aufgabenstellung, wenn die nichts mit meinem Betriebsalltag zu tun hat. Und diese Anpassung an den jeweiligen betrieblichen Kontext, das könnte im Prinzip auch mit generativer KI entstehen. Ich sage jetzt aber auch dazu, das ist immer noch eine Zukunftsversion. So richtig überzeugend habe ich das in der Praxis noch nicht gesehen. Aber im Prinzip haben wir die Systeme, die das könnten. Und idealerweise, weil es nur eine Variante ist von einer vordefinierten Aufgabenstellung, die von der Lehrkraft kam, ist das dann immer noch gute pädagogische Qualität. Ne? Also das KI-System generiert dann nicht was völlig frei, was auch vielleicht dann im schlimmsten Fall gar nichts mit den Themen zu tun hat oder gar nicht auf dem richtigen Schwierigkeitsniveau ist, sondern nimmt sich eine Aufgabe her, die eine Lehrkraft designt hat und wandelt die nur ab, sodass sie zum individuellen Fertigkeitsniveau passt und zum individuellen Kontext passt, sodass es hoffentlich auch eine motivierende Aufgabenstellung ist, die man mit dem eigenen Alltag verknüpfen kann.
Diese ganzen Tutoring-Systeme und Learning-Analytics-Systeme und personalisierten Lernpfad-Systeme, die du gerade skizziert hast, das birgt natürlich ein unheimliches Potenzial. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer wieder Stimmen, die sagen, ja, da geht die Selbstbestimmung den Bach runter, das kritische Denken, die Leute kriegen einfach nur noch vorgelegt, müssen sich nicht mehr Dinge selber erschließen etc., sondern bekommen das quasi mundgerecht vorgelegt. Siehst du dieses Problem und siehst du das Problem, dass wir vielleicht dann zu viel pädagogische Verantwortung abgeben?
Das kommt sehr darauf an, wie die Systeme im Einzelfall gestaltet sind. Wenn man es schlecht macht, dann kann natürlich genau das passieren. Aber wenn die Systeme von Grund auf pädagogisch konzeptioniert sind und idealerweise auf solider pädagogischer Theorie fußen, dann glaube ich, ist diese Gefahr weniger stark. Was natürlich stimmt ist, da liegt eine bestimmte Art von Pädagogik zugrunde. Also viel zum Beispiel diese Standardisierung, Verdatung, wie sie im US-Raum üblich ist. Das ist jetzt vielleicht einer gestandenen deutschen Pädagogikexpertin erstmal unsympathisch, kann ich auch verstehen. Aber das hat bis zum gewissen Grad schon seinen Wert, wenn man es eben gut pädagogisch rahmt und für den Zweck einsetzt, wo es tatsächlich für vorgesehen ist. Und das meinte ich jetzt ja auch gerade spezifisch für den Bereich des Übens. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir alle Teilbereiche der Pädagogik versuchen, mit KI-Systemen zu versehen, sondern spezifisch die Bereiche, wo die ein großes Potenzial haben. Und das sehe ich eben insbesondere im Bereich des Übens, wo es auch darum geht, messbare Fortschritte zu erzielen und die Kompetenzen auf messbare Weise zu erwerben, sodass es auch später nachprüfbar ist. Und für den Bereich, glaube ich, ist die Gefahr nicht ganz so groß. Es gibt noch einen zusätzlichen Aspekt, wo du gerade sagtest, naja, das wird zu mundgerecht vorserviert, dass möglicherweise die metakognitiven Fertigkeiten der Studierenden verloren gehen. Was meine ich damit? Sowas wie, dass die Studierenden selber lernen zu entscheiden, welches Schwierigkeitsniveau von Aufgaben für sie denn gerade richtig wäre, statt dass das ein KI-System ist, für sie entscheidet. Und dass sie selber lernen einzuschätzen, wo ihr Lernstand gerade ist, statt dass das ein Learning Analytics System für sie übernimmt. Und da ist natürlich schon was dran. Es ist aber auch so, dass diese metakognitiven Fertigkeiten besonders anspruchsvoll sind und ich deshalb aus meiner pädagogischen Überzeugung her sagen würde, dass wir da eigentlich darauf hinführen möchten, über die Zeit mehr metakognitive Fertigkeiten zu erwerben, sodass am Anfang die Leute dabei mehr Unterstützung bekommen durch KI-Systeme und dann später wir vielleicht das mehr durch die Studierenden selber mitentscheiden lassen. Und das kann man ja auch in Systeme reindesignen. Es ist ja möglich, dass man zwar die Learning Analytics Ausgabe transparent vorlegt, aber die Leute auch selber reflektieren lässt, ob sie finden, dass das zu ihnen passt oder vielleicht auch erst Selbsteinschätzungen machen lässt und es dann abgleicht mit den Learning Analytics Daten, die ja auch nicht immer stimmen müssen. Ich finde es ja gerade richtig, wenn Studierende lernen, das, was Learning Analytics Systeme ihnen vorlegen, kritisch zu hinterfragen und ob die Daten, die da einfließen, auch tatsächlich aus aussagekräftig sind für den eigenen Lernstand. Weil was da einfließt, ist ja eigentlich immer nur, habe ich die Aufgabe richtig oder falsch beantwortet und in welcher Zeit und wie viel Versuch habe ich gebraucht und wie viel Unterstützung habe ich dabei angefordert. Das muss ja nicht alles sein. Es kann ja völlig andere Indikatoren noch geben, die jenseits des Systems liegen und jenseits dessen liegen, was das System wirklich messen kann. Es gibt auch motivationale Faktoren oder vielleicht habe ich gerade einfach eine schlechte Tagesform und das hat das Ergebnis verzerrt. Das kann alles auch sein und das muss man natürlich ins kritische Denken mit einfließen lassen. Und ich würde zusätzlich auch sagen, gerade weil ich ja finde, dass KI-Systeme auch nicht alle Teile von Pädagogik übernehmen sollen, auch im Hörsaal, in der Veranstaltung, in der Interaktion mit der Lehrkraft gibt es natürlich die Möglichkeit auch, das, was das System tut, nochmal kritisch einzuschätzen und zu hinterfragen. Das würde ich alles gar nicht in Abrede stellen, sondern ich glaube, das kann man durchaus zusammendenken. Und wahr ist natürlich, es gibt einen ganzen Haufen von KI-Systemen, die nicht besonders pädagogisch durchdacht sind. Das stimmt, aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch anders bauen kann.
Du hast jetzt gerade diese Zukunftsvision einer adaptiven Begleitung auch durch KI gezeichnet. Wenn ich dich jetzt zum Schluss einmal frage, wo siehst du uns denn in 5 Jahren im Bildungswesen oder auch in Bezug auf Systeme, die tatsächlich dann auch digitale Autonomie stärken anstatt einschränken?
Also ich glaube schon, dass wir in 5 Jahren so weit sein können, dass alle mindestens deutschen Hochschulen flächendeckend auch Zugang zu offenen KI-Modellen haben, mindestens Sprachmodellen, und dass wir die integriert haben in unsere E-Learning-Werkzeuge. Also dass zum Beispiel Lernplattformen wie Moodle, Ilias, StudIP und was es da sonst noch alles gibt, integrierte Werkzeuge haben, Plugins haben für die Einbindung von KI-Werkzeugen. Dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Moodle-Kurs bin, auch einen Chatbot benutzen kann, der dann auch nicht einfach nur irgendwie die Fragen beantwortet, wie das normale Sprachmodell tun würde, sondern spezifisch die Ressourcen aus dem Kurs mit hinzuzieht und so konfiguriert ist, dass es möglichst auch nicht direkt die komplette Antwort für Aufgaben verrät, sondern dabei hilft, selber die Antwort zu finden. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, wie weit wir im Bereich von Learning Analytics und intelligenten Tutoring-Systemen in 5 Jahren schon sein werden, weil es da ans Eingemachte geht, auch was die Hochschulverwaltungssysteme und Datenschutz angeht. Also wir haben immer noch große Herausforderungen, wenn es darum geht, tatsächlich prüfungsrelevante Leistungen zum Beispiel in Systeme einzugießen, wenn die nicht schon komplett durchzertifiziert sind. Es gibt immer noch große Probleme, Lernendaten in solche Systeme zu übertragen, sodass wir in unserer Forschung zum Beispiel die Systeme immer noch komplett parallel fahren. Also die Leute erstens können überhaupt nicht verpflichtet werden, die Systeme zu benutzen, was auch d'accord ist im Sinne der digitalen Autonomie. Aber sie müssen zum Beispiel alle ihre Daten nochmal separat eingeben in diese Systeme. Und wenn das dann wirklich an den Übungsbetrieb geht, wie er im regulären Veranstaltungsbetrieb stattfindet, müssen sie alle ihre Ergebnisse nochmal separat in sozusagen das Standard-Uni-System übertragen. Und das ist natürlich alles nicht sehr komfortabel, nicht sehr gut integriert. Und da weiß ich noch nicht, wie gut das in 5 Jahren sein wird. Weil das sind echt dicke Bretter, die man da bohren muss, wo auch viele Personen in den Hochschulen mit involviert sind. Aber ich bin mir ganz sicher auch, dass es weitere Forschungserfolge in dem Bereich gehen wird. Ich bin ja auch affiliiert im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz am Bildungstechnologielabor in Berlin. Und die machen das schon auch seit Jahrzehnten. Viele Pilotprojekte und die Geschwindigkeit, in der man solche Projekte jetzt auf die Straße bekommt, ist auch wesentlich schneller geworden. Also mit generativen KI-Modellen haben wir jetzt Werkzeuge zur Hand, sodass man viele Aufgaben, die man früher sehr mühselig, händisch und kleinteilig designen musste, jetzt zumindest teilautomatisieren kann und damit die Entwicklung der Systeme auch schneller vorangeht. Also nochmal zusammengefasst, ich glaube, wir werden relativ flächendeckend standardisierte KI-Werkzeuge haben, die zumindest auch die Veranstaltungsinformationen mit berücksichtigen können. Tutoring-Systeme, glaube ich, werden eher einzelne Systeme sein, die noch relativ nah an der Forschung auch sind und in einzelne Veranstaltungen eingebettet sind, aber noch nicht flächendeckend ausgerollt sind. Und wenn es dann wirklich so an die Vision geht von, wir haben ein komplett KI-begleitetes Lernen über das gesamte Curriculum und das gesamte Studium hinweg, ich glaube, das dauert dann doch noch ein bisschen länger.
Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit vor uns, so wir als Hochschulen. Und ich freue mich sehr darauf, was die Zukunft bringt. Herzlichen Dank, lieber Benjamin, dass du uns einmal in die Welt der digitalen Autonomie mitgenommen hast und da weitere Ausführungen noch zur Verfügung gestellt hast, wie wir uns da vielleicht auch selber besser aufstellen können. Und daher möchte ich dir sehr gerne danken. Schön, dass du heute mit dabei warst bei unserem Podcast Mind Meets Machine, der Euro-FH.
Vielen Dank, Vera. Vielen Dank, Julia.
Dankeschön, Benjamin. Bis bald. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Und schaltet wieder ein. Wir freuen uns.